Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Ich habe letzte Woche bei einem meiner Kunden in einem, normalen Datenschutzprojekt, so wie ich das immer mit dem Standardprogramm erstmal durchführe, habe ich das Thema Alarmplan besprochen. Und das fand ich ganz interessant, nochmal zu erzählen. Ich stelle immer wieder fest, dass in den Organisationen, wo ich unterwegs bin, wenn dann wirklich mal was passiert, also ein erfolgreicher Phishing-Angriff, der Hacker sitzt in Microsoft 365 oder es passiert irgendwas anderes, dann entsteht immer eine Hektik und keiner weiß, ja, wem müssen wir denn jetzt Bescheid sagen? Und das kickst mich total an, weil das ist völlig unnötig. Das kann man einmal absprechen und organisieren. Und was ich mache, ich gehe mit den Kunden hin und mache einfach einen einfachen Alarmplan. Das ist mehr oder weniger immer so, die erste Dreiviertelseite ist immer gleich und darunter hängt einfach eine Meldekette. Und ich habe Organisationen, die haben dann sowas wie einen IT-Support, manchmal auch 24x7, geil, den nehmen wir direkt mit rein, weil da kann man immer anrufen und Bescheid sagen oder Mail hinschicken und die dispatchen dann einfach das und wissen, wen sie dann nachalarmieren müssen. Bei den meisten Mittelständlern hast du das aber nicht. Das heißt, das, was ich
das
dann...
Das gibt es gerade noch für Brand und Feuer und so, oder?
Ja, aber das sind dann halt irgendwelche Externe, das ist dann die Feuerwehr oder so. Und dann hast du noch irgendeinen Beauftragten, den du informierst. Aber dann läuft ja eigentlich das Standard-Notfallprogramm der Feuerwehr oder Polizei ab. Und du bist von außen getrieben. Bei einem Datenschutzvorfall oder IT-Sicherheitsvorfall willst du das ja erstmal selber in den Händen halten. Und tatsächlich, was ich auch immer nur empfehlen kann, ist, sich wirklich einmal Gedanken zu machen, wen kann man denn ansprechen, auch außerhalb der Geschäftszeiten? Sind das die Geschäftsführer, die Vorstände, ist das der IT-Support? Gibt's sonst irgendwie jemand, der sowieso immer erreichbar sein muss? Vielleicht auch irgendwie ein Kundenservice, der 24x7 nah ist? Irgendeine Stelle, wo man die Leute motivieren und informieren kann, wenn bei euch was passiert, also beispielsweise mein Mauszeiger bewegt sich von alleine. ich habe schon die Erpressungsnachricht von meinem Verschlüsselungstrojaner auf dem Fenster. Ich habe meine E-Mail weitergeleitet. Ups, das war aber dummerweise eine E-Mail mit wichtigen Infos, aber leider an den falschen Empfänger. Anderer Kunde zum Beispiel. Kundenverwechsel habe ich ganz häufig. Was muss man tun? Und bei mir ist es eben dann so, dass ich genau dieses Gespräch führe und wir suchen die Leute zusammen, von denen man sagt, auch gerade wenn wir keinen Notfallservice haben, wir machen einfach eine größere Gruppe. Wir sagen einfach, wir nehmen jetzt mal 5, 6 Leute, die wir in den Alarmplan reinschreiben. Und dann gibt es einfach die Anweisung, du telefonierst dir so lange durch, bis du sozusagen mindestens einen erreicht hast. Und das klappt eigentlich so bei 4 bis 6 Leuten, klappt das normalerweise immer, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Meistens sind das dann eben Führungskräfte, wo das dann auch kein großes Thema ist, wenn man im Notfall dann auch tatsächlich auch da mal aufschlägt. Bitte?
Die gehen auch ans Telefon ran, wenn sie im Feierabend klingeln.
Ja, genau, die gehen da normalerweise auch dran. So, und das ist halt der eine Teil. Ich habe dann auch Kunden, die haben richtig gewerbliche Mitarbeiter, so mit Industriehallen und so. Und da hängen jetzt die Alarmpläne dann auch tatsächlich immer am schwarzen Brett. Also Feuerpolizei, Thomas Rosin hätte ich fast gesagt. Nein, Feuerpolizei, Datenschutz. Manchmal bin ich auch Teil der Meldekette. Und das andere, und das ist das, was ich letzte Woche gemacht habe. Wir hatten tatsächlich diesen Alarmplan schon. Und wir haben uns dann einfach mal Gedanken gemacht, was gibt es denn so für typische Fälle, die auftreten können, und haben eine Checkliste für die Leute gemacht, die diesen Alarmplan hinterher ausleben müssen. Das heißt, das ist einfach eine große Tabelle über mehrere Seiten. So, wenn das passiert, okay, da ruft mich jetzt ein Mitarbeiter an und sagt, mein Mauszeiger bewegt sich von alleine und ruft hier irgendwelche Fenster auf, was muss ich machen? So, und da haben wir dann in der Checkliste einfach mal für die wichtigsten Fälle aufgeschrieben, was muss man tun, wen muss man nachalarmieren.
Ja, es erinnert mich an weil ich es neulich in der Hand hatte, den Notfallplan für meine Heizung, weil da ging was nicht.
Ja.
Und dann blinkt so ein Feldchen, blinkt so ein Lämpchen und dann muss man in dem Büchlein nachschauen, was ist denn. Und das ist genau so eine Liste, wie du jetzt sagst. Also Lämpchen leuchtet grün oder rot oder blinkt schnell oder weiß ich nicht, irgendwelche Morse-Codes oder sonst wie. Und dann muss man schauen, wie sieht es denn aus und was ist zu tun. Starten Sie neu, rufen Sie Ihren Heizungsmonteur an oder irgendwie solche Sachen. Genau das ist das ja auch. Also ich finde das gut.
Wobei, damit kann man arbeiten. Wir haben uns halt nicht auf die inhaltlichen Themen konzentriert, sondern mehr, wenn irgendeiner dann ans Telefon geht von der Alarmkette. Und zwar ist das der Personalleiter oder Personalleiterin, die hat keine Ahnung von der Sache, aber die weiß dann anhand der Sachverhaltsbeschreibung, wen, also ist das dringend oder ist das nicht dringend? Und wen muss ich jetzt informieren? Muss ich mir einen ITler anrufen? Muss ich einen Rosin anrufen? Muss ich die Feuerwehr oder Polizei anrufen? Und das hat die Leuten total weitergeholfen, weil endlich hatte man tatsächlich mal eine Handlungsanweisung, was muss ich in diesem Notfall wirklich tun? Mhm. Und das wollte ich einfach mal erzählen. Also nicht nur den Alarmplan mit der Meldekette, sondern auch eine Checkliste mit den wichtigsten To-Dos.
Ich finde es auch sehr motivierend für mich jetzt persönlich, dass du das erzählst, dass es auch positiv angenommen wird, weil meine Erfahrung, die letztes Mal, dass ich mich erinnern kann, war eher so, was sollen wir denn damit? Das klappt schon, brauchen wir nicht und so. Ja, wir wissen schon, wem wir anrufen. So in der Art eben. Das war irgendwie nicht so ernst genommen. Fand ich schade, weil so absurd ist das ganze Thema gar nicht und wird es ja auch, haben wir auch schon öfter mal besprochen. Naja, könnte schon sein, dass mal so nötig ist. Also, was mir dazu noch einfällt, zwei wichtige Punkte: diesen Notfallplan, also nicht irgendwo ablegen, wo man im Zweifel nicht mehr hinkommt, wenn dann, keine Ahnung, keine Zugriffsmöglichkeit mehr besteht. Hast du ja schon gesagt, bei euch ist der ausgehangen, das ist gut. Oder da, wo du das jetzt gemacht hast. Und zum Zweiten, nicht unbedingt nur auf die normale Telefonkette verlassen, weil ich hatte das mal vor ein paar Wochen bei einem Kunden, die tatsächlich leider verschlüsselt wurden. Da gingen dann auch keine Telefone mehr. Also wenn man dann eben nur Weiterleitungen auf die privaten Smartphones oder Handys hat, also von der Durchwahl, dann funktioniert das nicht mehr in dem Fall. Also vielleicht sollte man auch so eine Telefonnummer dann da nutzen. Und jetzt ist die Frage, im Datenschutz, das klären wir aber heute nicht, Thomas. Darf man denn jetzt die private Telefonnummer für diesen Notfall auf die Notfallkarte, die ja aushängt, darf man die denn da drauf schreiben?
Ja, das ist ein anderes Problem. Über das sprechen wir
ja, das können wir heute nicht klären.
Genau, aber Haken an den Alarmplan. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gemacht?
Ja, ich hatte eigentlich mir überlegt, was ich dir heute erzähle und muss es jetzt kurzfristig umwerfen. Ich habe Geister heraufbeschworen, die ich gar nicht rufen wollte. ich bin im BVD, also Bundesverband der Datenschutzbeauftragten, in der Initiative Datenschutz geht zur Schule engagiert. Also habe ich dir schon mal, glaube ich, erzählt. Und das heißt, wir Datenschützer gehen ehrenamtlich zu Schulen oder in Klassenzimmer, auch zu Lehrern, auch Elternabende, je nachdem, was da eben angefragt wird, und erzählen was zu Datenschutz, Datensicherheit. Es ist je nachdem, wie das die Schulen dann eben organisieren oder haben möchten, Teil der Medienpädagogik aus meiner Sicht. Und da habe ich... Ich glaube, ich bin da jetzt schon ein paar Jahre dabei und muss sagen, das ist so in der Corona-Zeit hier in und um München oder sagen wir jetzt mal in Süddeutschland, Oberbayern, ein bisschen eingeschlafen von den Leuten. Also das hat sich in Corona-Zeiten dann irgendwie so in Richtung Norddeutschland eher etabliert. Und jetzt hatte ich eben an einer Schule oder habe eben an einer Schule einen Aktionstag, den wir planen wollen, und finde keine Leute. Also da ist kaum jemand dabei und jetzt war ich schon so, ja schade, wir könnten ja so schöne Sachen machen, na, beziehungsweise ist so eine Schule, die wirklich auch Bock drauf hat und die das wichtig erachten, und ich finde das total gut. Also es kam viel von denen, ich habe das da mal angeboten, aber das so im Verlauf sehr positiv aufgenommen wurde und die dann selber Pläne gemacht haben und so weiter. Und jetzt drohte das schon zu scheitern. Und dann habe ich eben bei der GDD, das ist eine andere Organisation, bei der ich auch dabei bin, nochmal nachgefragt, also ein bisschen Konkurrenzveranstaltung zum BVD, ob ich da vielleicht mal nachfragen dürfte. Mir wurde geholfen und auf einmal sind ganz viele Leute, die sich anbieten. Ja, ich hätte Zeit und ich könnte da und ich kann hier in der Früh und da aber nicht, welcher Tag. Und jetzt bin ich eigentlich so von diesem, klappt nicht, wie kann ich das irgendwie noch hinkriegen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt unterbringe und muss jetzt eben schauen, mit ganz vielen Leuten telefonieren, denen sagen, wie läuft denn das ab, die waren dann noch nicht dabei, was können wir denn machen, wann geht das denn, muss noch einen Termin finden und diese ganzen Sachen, das vereinnahmt mich gerade sehr und naja, es ist ja auch nicht so, dass sonst nichts zu tun wäre, aber wie gesagt, die Geister, die ich rief, ich nehme das jetzt mal als positiven Stress wahr. Und das überschattet so ein bisschen das andere Thema, das ich gehabt hätte, aber das ist nicht so wichtig im Vergleich dazu.
Was ich total cool fand, du hast gerade gesagt, das gibt es ja auch in Norddeutschland und das ist was aktiver. Also ich habe auch immer mal wieder die eine oder andere Aktivität, die ich sozusagen aus persönlichem Interesse heraus mache. Beispielsweise, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dann gab es irgendwann von der Schule irgendeinen Klassenausflug im Sommer und dann habe ich eine Einwilligung für die Erstellung von Fotos gemacht. Und die war
hast
einfach
du
schlecht.
Erstellt oder unterschrieben?
Nee, ich habe sie als Vater habe ich sie bekommen, damit ich sie für mein Kind unterschreibe. Mhm. Beziehungsweise wir Eltern haben sie bekommen. Und die war schlecht gemacht, einfach fachlich schlecht gemacht. Und die haben einfach an Sachen nicht gedacht. Das war eine Sommerveranstaltung. Die wollten da die Kids in Badekleidung im See fotografieren, wo ich gesagt habe, nee, Leute, Nacktaufnahmen, also so halbnackt, das kommt nicht gut. Also du wirst Leute dabei haben, die das doof finden. Und mindestens die Schülerinnen und Schüler finden es doof, wenn nicht jetzt, dann aber zumindest, wenn sie ein paar Jahre älter sind.
Ja, oder vielleicht auch ein paar Wochen später. Hier, schau mal. So.
Ja, genau. Also es war ungesteuert. Und das habe ich als Impuls genommen. Ich hab ein bisschen unterstützt. Also die Badegeschichte, die ist dann auch gestrichen worden. Also nicht das Programm, aber das Fotografieren.
Ja.
Aber daraus ist entwachsen, dass dann irgendwann die Schulleitung mich mal angesprochen hat und gesagt hat, wir haben irgendwie dann im Januar mal wieder so einen Lehrerfortbildungstag, ob ich nicht mal Lust hätte, beim Lehrerkollegium eine kleine Veranstaltung zu machen und einfach mehr zum Datenschutz an der Schule zu erzählen. Auch mal mit Tipps und Tricks, was man machen kann, worauf man achten soll. Mhm. Und das haben wir gemacht. Das war so ein voller Tag, zwei Veranstaltungen, also quasi das Kollegium einmal in zwei Hälften geteilt. Und also das war genial und vor allen Dingen fand ich total cool. Ich war mal wieder in der Schule. Ich war diesmal auf der anderen Seite, vor der Tafel, und meine Schüler waren die Lehrer. Das war total
konntest
geil.
Konntest du ihnen denn was beibringen?
Ich glaube schon. Also vor allen Dingen, ich habe sie durch einen Workshop gequält. Das heißt, die mussten Gruppenarbeit und sowas machen. Das konnte ich da nicht lassen.
Bisschen aktiviert.
Ja, aber das kam auch total gut an. Also deswegen, ich nehme das mit, dass du sagst, der BVD macht das hier im Norden. Ich würde einfach, weil ich bin auch im BVD und im GDD, machen wir wohl offensichtlich alle so, dass wir in beiden drin sind. Und ich frage einfach mal nach. Vielleicht kann ich mich da so ein bisschen reinhängen mit meinen Ideen.
Ja, ich sag dir mal den Kontakt. Aber im Endeffekt finde ich cool, dass du das machst. Und noch eine Frage zu ich habe nämlich auch so Erlebnisse mit nett oder gut gemeint, schlecht gemacht, also Einwilligungen und so. Ich habe aber eher so das Erlebnis oder die Erfahrung, wenn man dann da kritisch nachfragt, dann kommt er so, müssen wir halt machen oder haben wir eh keine Zeit. Wir sind ja nur, weiß ich nicht, bei mir war es jetzt dann mal Kindergarten. Also sind ja nur ein Kindergarten, wir verstehen das ja auch nicht und so. Und kannst schon irgendwas schreiben, ist uns aber egal. Und das ist dann so, schwierig, weil es kostet viel Zeit und andere Leute zahlen dafür viel Geld. Dann will man sich nicht aufdrängen. Ich zumindest nicht. Also ja, das fand ich jetzt motivierend, dass du erzählt hast, dass das da so positiv aufgenommen wurde bei dir.
Definitiv. Ich habe meinen Ruf da dummerweise auch weg. Also mein Sohn ist nicht sonderlich begeistert, weil das Thema hatten wir in der Grundschule, ich im Kindergarten, jetzt in der weiterführenden Schule. Ich bleibe da halt bei meiner Familie ein Stück weit am Ball. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Eltern, die jetzt auch nicht vom Fach sind und da irgendwas sehen, dass die natürlich dann auch einen schlechten Standpunkt haben. Die können nicht sachlich, inhaltlich mitargumentieren, weil das Wissen fehlt. Und die schlucken einfach runter, was man ihnen zur Unterschrift gibt. Leider.
Ja, und das ist auch so ein Thema, also wo ich jetzt sage, das hat eigentlich was mit, es ist jetzt Medienkompetenz dann zu tun. Also, dass auch die Eltern wissen und sich bitteschön bitte Gedanken darüber machen, was ihnen denn da vorgelegt wird und was sie da unterschreiben und ob das jetzt gut oder schlecht gemacht ist, ist ja erstmal egal, aber dass sie sich Gedanken darüber machen und eben nicht blind unterschreiben, fände das schon wichtig. Und jetzt wäre so meine Hoffnung aus dieser Initiative heraus, dass wir eben auch dann ein paar kritischere, in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren Eltern haben, die dann eben auch sagen, ich mache mir sehr wohl Gedanken und ich kann mich dann noch daran erinnern. Es gibt Risiken und so weiter und das zieht sich ja komplett durch. Also es wird jetzt bei deinem Kind auch relevant werden. Es ist nicht nur Datenschutz und Datensicherheit, sondern es ist halt dann auch KI. Also es ist so das nächste Thema bei mir in der Schule, also da von meinem Kind geht es halt dann darum, sollen die jetzt ChatGPT nutzen, wenn ja, wie und so weiter und so fort. Und das hat auch was damit zu tun, welche Daten man wohin gibt. Also ganz viele Ansatzpunkte und Grundlagen, die da vermittelt werden. Deswegen,
definitiv. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich das erste Mal aus Elternsicht Kontakt mit dem Thema Medienkompetenz hatte, weil die Schule etwas angeboten hat. Dann saßen wir auch auf so einem Elternabend und es war auch jemand Ehrenamtliches da und hat etwas erzählt, auch schön gemacht. Also inhaltlich war ich da voll auf zufrieden, aber das war zu spät. Das war irgendwie, sechste oder siebte Klasse. Ja, dann haben die alle ihr Handy schon ein paar Jahre und machen genau die Dinge, die man ihnen eigentlich erklären möchte, die sie nicht machen sollten. Also erstmal den Eltern und dann den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, Medienkompetenz muss einfach früher greifen, auch erstmal niederschwellig. Das muss im Zweifelsfall in der Grundschule schon mal anfangen. Erstmal bei den Eltern und dann auch bei den Schülerinnen und Schülern.
Ja, du sagst, es muss eigentlich bei den Eltern anfangen oder auch bei den Lehrern, wenn man es dann so sieht. Also da kann man jetzt nicht sagen, irgendwo einer oder eine, wie sagt man da, eine Partei muss anfangen, sondern ich glaube, es ist parallel, alle müssen das machen. Und aus meiner Sicht, das hat jetzt auch wieder was vielleicht dann mit Bayern zu tun, also Bildung ist ja Ländersache, aus meiner Sicht ist dieses Thema Digitalkompetenz total vernachlässigt, sträflich vernachlässigt, es gehört irgendwie in den Lehrplan und es ist so ein bisschen darauf reduziert, die Schulen sollen sich selber drum kümmern und am Ende hat man dann halt in der, weiß ich nicht, 6., 7. Klasse eine Stunde in der Woche Informatik und ein Teil davon ist dann Medienkompetenz, so ungefähr.
Ja. Ja, so erlebe ich das leider auch hier oben im Norden genauso. Also es gibt Angebote, Ehrenamtliche, die kann man als Schule nutzen, aber der Rahmen ist einfach nicht freundlich genug davon. Also bestenfalls kriegt man irgendwie so einen Ein-Stunden-Slot in irgendeiner Veranstaltung, die sowieso stattfindet, genau wie du es gesagt hast. Aber dass das so von Grund auf Teil des Lehrkonzeptes ist oder des Onboardings von Eltern in die weiterführende Schule, da könnte man das ja auch prima reinpacken. Das ist hier leider auch noch nicht so weit.
Das dauert noch. Okay. Ja.
Aber wir werden dran arbeiten.
Genau. Gut, Thomas, dann danke dir.
Ja, habt noch einen schönen Tag.
Wir sprechen wieder.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Genau.
Tschüssi.
Bis dann. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.